Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die tolle Vorstellung, Einladung hier bei euch mal wieder predigen zu dürfen im Gottesdienst. Als Ralf und ich um 7:30 hier vorne saßen, hat Ralf sich so umgedreht und gesagt, na, ob heute überhaupt irgendjemand kommt. Und dann habe ich gesagt, du entspann dich, wenn das bei euch so ist wie bei uns. Also wir fangen um 9:45 an. Also um 9:14 ist gefühlt noch niemand da. Und so 5 Minuten nach dem ersten Lied füllen sich die Reihen so wie jetzt hier, wo ich denke, es wird alles immer knapper. Aber schön, dass ihr da seid. Ich freue mich über jeden, der da ist. Ganz, ganz toll. Ich habe beim letzten Mal, wo ich hier gepredigt habe, das ist vielleicht ein Jahr her knapp, hatte ich eine sehr minutiöse Aufstellung bekommen über diesen Gottesdienst. Und ich weiß noch genau, meine Predigtzeit war von 10.23 Uhr bis 10.43 Uhr. Und diesmal habe ich aber gar nichts mehr bekommen. Ja, dann dachte ich mir, okay, also vielleicht war das so desaströs beim letzten Mal, dass man sagte, komm, hält sich eh nicht dran. Also gut, das gehört noch nicht zur Predigt. Also die Zeit läuft auf jeden Fall noch nicht, denn ich wollte doch, Helmut Schwarze, wo bist du? Schön, dich auch zu sehen. Ganz toll hier, das habe ich nicht gewusst natürlich und du wahrscheinlich auch nicht, dass ich heute hier predige, aber schön, sei doch gesegnet. Ja, alles klar, schön. Hohe Prominenz hier. Ja, ich freue mich auch über euch iranischen Geschwister hier. Ich finde das toll, mit den verschiedenen Gemeindenkulturen hier zusammen. Wirklich klasse. Ja, die Predigt heute hat den Titel, der Ort deiner Berufung. Eigentlich hat der, ich wollte die Predigt eigentlich anders nennen, und zwar den Ort deines Albtraums. Aber das klingt für eine Predigt ganz schlecht, also für einen Predigttitel, klingt nach so einem Horrorfilm. So deswegen. Aber eigentlich, hab das mal im Hinterkopf, der Ort deiner Berufung, der kann mitunter anders aussehen, wie wir uns das vorstellen. Also wenn du dir überlegst, wie könnte der Ort aussehen, wo ich meine Berufung so voll leben kann? Oder wie könnte ein Beruf auch aussehen, wo ich meine Berufung so richtig leben kann? Dann fallen uns so klassische, ich sag mal, christliche Berufe ein. Also wenn man jetzt Erzieher ist, Erzieherin, Lehrer und so, dann kann man auf jeden Fall wunderbar Reich Gottes leben. Wenn du jetzt vielleicht Hedgefondsmanager bist, dann denkst du dir, boah, eigentlich, also wie soll ich hier als Christ leben? Ja, ich mache das, um Geld zu verdienen, aber das ist ja kein Beruf, der auch nur irgendwas mit dem Reich Gottes zu tun hat. Und wir wollen uns heute eine Person angucken, die einige von euch bestimmt kennen, aus alten Kinderzeiten zumindest. Es geht um Daniel, von dem gibt es ja diese berühmte Geschichte, Daniel in der Löwengrube. Aber das ist erst ganz, ganz am Ende von seinem Leben, da war er schon 70, 80 Jahre alt. Aber die Geschichte von Daniel ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Da kann man ganz viel drüber predigen und ich mache es heute ganz kurz. 6 Kapitel streifen wir mal ganz kurz und tatsächlich unter dem Aspekt, wie hat er den Ort seiner Berufung kennengelernt. Und wir springen mal ins Jahr 605 vor Christus. 605 vor Christus wurde Jerusalem belagert vom damaligen Weltreich, vom König Nebukadnezar, vom babylonischen Heer. 605 wurde Jerusalem eingenommen, der Rest, der von Israel noch übrig blieb, zum damaligen Zeitpunkt war dann also auch von Feinden besiegt. Und der König Nebukadnezar, der machte 2 Dinge. Der setzte zum einen als neuen König nicht irgendeinen babylonischen König ein, sondern den Onkel des damals amtierenden Königs, das heißt auch jemanden, der Jude gewesen ist. Und er nahm die gesamte Elite, das Jungvolk, die aufstrebende Generation, nahm er gefangen. 10.000 junge Männer. Also alles, was so Rang und Namen hatte in Politik, Wirtschaft, Sport, würde man heute sagen, hat er mitgenommen nach Babylon. Man weiß nicht genau, wie alt Daniel war, einer dieser 10.000 jungen Männer, die dort mitgekommen sind, wie alt sie waren, aber man sagte, zwischen 14 und 18 Jahren waren diese Jungs alt. Darf ich mal Handzeichen, wer ist jemand hier unter 18? Wie alt bist du? 15, perfekt, kannst du mal ganz kurz kommen, du musst nichts machen, gar nichts. Wie heißt du? Noah, ich bin der Alfons, hallo Noah. Also, wenn wir uns Daniel vorstellen, wie er am Königshof von Babylon ist, dann müssen wir uns so jemanden vorstellen. Also 15 Jahre alt, gut aussehend hieß es, schlau und von königlicher Abstammung. Passt alles, Noah, vielen Dank. Also das war jemand, sein Leben lag eigentlich noch vor ihm. Seine ganzen Träume, das, was er sich wünschte, lag noch vor ihm. Das war jetzt nicht so ein abgeklärter mit 40-Jähriger oder 50-Jähriger, der sagt, na gut, jetzt bin ich halt in Babylon, aber gut, ich habe mein Leben gelebt, ich habe Familie, Frau, Kinder, Beruf und so, ist okay. Das war nicht so. Daniel war ganz am Anfang, sein Leben, seine Träume lagen noch vor ihm, aber eigentlich lag sein Leben schon komplett in Trümmern. Eigentlich war er am Ort seines absoluten Albtraums. Ich meine, kein 15-Jähriger von königlicher Abstammung in Israel hat davon geträumt, dass irgendwann sein Land in Trümmern liegt, seine Eltern vielleicht getötet wurden. Man weiß nicht, wo Daniels Eltern sind. Vermutlich sind sie in dem Krieg umgekommen. Seine Heimatstadt in Trümmer gelegt. Er verschleppt in ein fremdes Land als 15-Jähriger oder 18-Jähriger. Also Daniel war garantiert nicht am Ort seiner Träume. Im Gegenteil, er war am Ort seines absoluten Albtraums. Und trotzdem, und das lesen wir in dem Buch, war das der absolute Ort seines Albtraums, war das der Ort, wo Daniel seine Berufung gelebt hat. Und wie gesagt, wo gehört ein Kind von königlicher Abstammung, ein israelitisches Kind, eigentlich hin? Nach Jerusalem. Da war der Ort, da hätte er eigentlich hingehört. Und soweit wir lesen in der Bibel, hat er diesen Ort, Jerusalem, nie gesehen. Selbst als irgendwann, aber da war er schon wirklich alt, da war er um die 70, 80 Jahre alt, als den Israeliten erlaubt wurde, wieder zurückzugehen nach Jerusalem, er ist am Königshof geblieben, unter dem dritten König damals, dem er gedient hat. Und das will ich dir jetzt mal so mitgeben als Gedanke. Kann es vielleicht sein, dass du an dem Ort, wo du jetzt bist, wo du denkst, eigentlich will ich hier nur weg. Ich möchte irgendwo hin, wo ich endlich meine Berufung leben kann. Das, wo ich bin, das ist der absolute Albtraum, vielleicht privat oder beruflich oder weiß nicht. Und könnte es sein, dass dieser Ort, wo du dir eigentlich wünschst, möglichst weit weg zu sein, genau der Ort ist, wo du deine Berufung leben sollst und kannst und darfst? Für Daniel war das so. Und dass wir nicht in der Gefahr stehen, etwas zu verpassen, was Gott uns als Berufung auflegt, weil wir immer hoffen, irgendwo anders zu sein. Daniel hat gesagt, da wo ich jetzt bin, dort will ich meine Berufung leben. Auch wenn das nicht der Ort ist, den ich mir ausgesucht habe. Auch wenn das nicht der Ort ist, wo ich eigentlich hingehöre. Auch wenn das nicht der Ort ist, von dem ich geträumt habe. Ganz im Gegenteil. Aber hier lebe ich meine Berufung. Diese Berufung hat Daniel angenommen. Mit vielen, vielen anderen wurde er damals dann ausgebildet am Königshof in Babylon, in Sprache und Schrift und den ganzen Wissenschaften der Babylonier wurde er eingeführt. Und nach 3 Jahren, nachdem er dort ausgebildet wurde, wurden sie alle dem damaligen König Nebukadnezar vorgestellt und er hat sie getestet, wie gut sie gewesen sind. Es heißt dann, dass Daniel und seine 3 Freunde klüger, weiser und geeigneter waren als alle anderen und sie wurden in den Dienst am Königshof gestellt. Daniel hat sich dann so entwickelt zum Spezialist für Traumdeutungen. Es gibt dann 1 bzw. 2 ganz berühmte Traumdeutungen, die in der Bibel berichtet sind. Auf die gehe ich jetzt aber nicht weiter ein. Also eins war ganz spektakulär. Da hat Nebukadnezar einen Traum gehabt und er hat alle seine Wahrsager geholt, damit sie seinen Traum deuten können. Aber er wollte ihnen nicht sagen, was er geträumt hat. Und dann sagten die ganzen Leute hier, Nebukadnezar, du bist ein großer König, so, aber das geht nicht. Du musst uns schon sagen, was du geträumt hast. Und Nebukadnezar, nichts gibt's. Ich sage euch nicht, was ich geträumt habe. Ich will aber wissen, was der Traum bedeutet. Das konnte keiner. Dann sollten alle Wahrsager umgebracht werden. Und Daniel, so im letzten Augenblick, sagt Gott ihm, was der König geträumt hat. Er sagt auch, was der Traum bedeutet. Und das war so ganz, ganz knapp. Aber da hat sich Daniel so den Ruf erworben, als jemand, der sich im Deuten von Träumen auskennt. Das war was ganz Spektakuläres. Und dann passiert jahrzehntelang nichts. Gar nichts. Also zumindest nichts etwas, was so wichtig wäre, dass es hier in der Bibel oder wo auch immer beschrieben wird. Und also 60 Jahre ungefähr, wo wir nichts lesen von dem, was Daniel tut. Und vielleicht bist du auch irgendwann an so einem Punkt, wo du denkst, boah, ich bin hier seit 3 Jahren, nichts bewegt sich. Oder seit 10 Jahren, nichts bewegt sich. Oder seit 20 Jahren, nichts bewegt sich. Bei Daniel lesen wir, dass sich wirklich 50, 60 Jahre gar nichts bewegt hat. Gar nichts. Zumindest nichts, was wir hier in der Bibel lesen. Was so wichtig wäre, dass es hier reingefunden hat. Das Ding ist ja, wir lesen so ein Buch, Daniel, das kannst du in 2-3 Stunden durchlesen und du denkst dir, Wahnsinn, Wunder auf Wunder, Traumdeutung, da der König und da dient er dem König, bei dem ist ja immer was los gewesen. So, und wenn wir uns mal durchlesen, wie viel Zeit da gar nichts passiert, das kann uns ein bisschen entspannen. Ja, wirklich, wenn wir denken, ach, meine Güte, ich hänge hier rum und im letzten Monat schon wieder kein Wunder erlebt, kein Tod auf Verstehung und so, ja. Also, gut, aber dann, 50, 60 Jahre später, der Enkel von Nebukadnezar ist inzwischen an der Macht, der Kronprinz Belsazar. Der, sein Vater war gerade auf geschäftlich unterwegs, also hat Krieg geführt, deswegen war Belsazar am Thron, am Königshof dort und er hat, und der war wohl noch relativ jung, er hat eine ganz wilde Party gefeiert mit seinen Freunden, 1000 Leute waren dabei, also ein riesen Ding. Und nachdem sich Belsazar, das wird so ein bisschen beschrieben, so richtig abgeschossen hat mit seinen Freunden, kam sie auf eine ganz tolle Idee, nämlich das Tempelgeschirr, was sein Großvater Nebukadnezar damals aus Jerusalem geklaut hatte, das Tempelgeschirr zu holen, daraus zu trinken und sich so über den Gott Israels lächerlich zu machen. Und jetzt steigen wir mal ein in Daniel 5 und da lese ich uns mal ein paar Verse vor. Plötzlich erschien an der getünchten Wand des Festsaals eine Hand. Gerade dort, wo das Licht des Leuchters auf die Wand fiel, schrieb sie einige Worte nieder. Als Belsazar die Hand sah, wurde er vor Schreck kreidebleich. Er begann am ganzen Leib zu zittern. Holt die Geisterbeschwörer, die Sterndeuter und die anderen Wahrsager, rief er laut. Als sie da waren, versprach er ihnen, wer die Schrift an der Wand lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, erhält eine hohe Auszeichnung. Er darf purpurfarbene Gewänder tragen wie ein König. Er bekommt eine goldene Kette. Und ich ernenne ihn zum drittmächtigsten Mann im ganzen Reich. Die Berater des Königs traten näher, aber keiner von ihnen konnte die Schrift entziffern oder gar deuten. Belsazar wurde immer bleicher. Die Angst schnürte ihm die Kehle zu. Auch alle führenden Männer, die er um sich versammelt hatte, packte das Entsetzen. Die Unruhe im Festsaal drang bis ans Ohr der Mutter Belsazars. Sie kam herein und sagte, lang lebe der König, warum bist du so bleich vor Angst? Du brauchst dich nicht zu fürchten, denn ich weiß einen Rat. Es gibt in deinem Reich einen Mann, und jetzt müssen wir mal auf die Beschreibung achten, also wie die Mutter von Belsazar, wie sie Daniel beschreibt. Es gibt in deinem Reich einen Mann, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Schon zur Zeit deines Großvaters Nebukadnezar bewies er so große Einsicht und Weisheit, wie sie eigentlich nur Götter haben, die verborgene Dinge ans Licht bringen. Und dann sagt sie etwas, ich habe den Satz vor 2 Jahren wirklich zum ersten Mal gelesen und ich dachte, der stand vorher nicht in der Bibel drin, das kann nicht sein. Also wenn man sich diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lässt, das ist eigentlich unglaublich. Und ich hoffe, ich habe eure Aufmerksamkeit, was sie jetzt sagt. Also, große Weisheit, in dem eigentlich nur, was nur Götter haben, die verborgene Dinge ans Licht bringen. Und dann sagt sie, dein Großvater, Nebukadnezar, hat ihn, Daniel, zum Obersten aller Wahrsager, Geisterbeschwörer, Sterndeuter und Magier gemacht. Also wenn ihr Daniel gegenübersteht und er gibt euch seine Visitenkarte, Daniel, und das ist also der, von wegen, der auf Gott zählt und der als Jude immer treu zu Gott gestanden hat, auf seiner Visitenkarte steht Oberster aller Wahrsager, Magier, Sterndeuter, Geisterbeschwörer. Jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Also auf jede einzelne dieser Tätigkeit stand die Todesstrafe in Israel. Also, ich meine, wir lesen das so, aber ich weiß nicht, was die damaligen frommen Juden in Babylon, was die gedacht hatten, sagen wir, der Daniel, was macht denn der da im Königshof? Der ist ja der Oberste aller Geisterbeschwörer, aller Magier, aller Sterndeuter. Das kann doch nicht sein. Wie kann so jemand überhaupt noch an Gott glauben? Also, deswegen, ich weiß nicht, was auf deiner Visitenkarte steht. Egal, was du machst, du bist Mutter Teresa und Albert Schweitzer gegenüber dem, was Daniel hier gemacht hat. Also das war eigentlich von der Berufsbezeichnung schlimmer als alles, was man sich vorstellen kann. Und trotzdem so, und das ist total interessant, wie er obwohl er in einer Umgebung war, die eigentlich überhaupt gar nichts vom Reich Gottes wiedergespiegelt hat, hat er so sehr Gott dort hineingebracht, in diese Umgebung. Denn es geht, ja genau, ich hatte vor anderthalb oder zwei Jahren in der In Christo diese Predigt gehalten und nachher kam jemand zu mir, der ist Geschäftsführer von einem Start-up, was eine Social App entwickelt. Also sowas wie Facebook, nur noch viel besser und so weiter. Und er hat immer gedacht, er wusste, dass es der Ort ist, wo Gott ihn hingestellt hat, aber er hatte keine Ahnung warum, er konnte es auch keinem erklären. Er war so dankbar für die Predigt, weil er sagte, Alfons, jetzt weiß ich, es gibt Leute, die haben noch viel schlimmere Sachen gemacht, als Social Media Apps entwickeln. Ja, weil wir denken ja manchmal, es gibt so Sachen, da können wir Reich Gottes bauen, aber das mit dem, was ich hier mache, das geht einfach nicht. Daniel hat das geschafft mit einer Berufsbezeichnung, die wirklich abstrus gewesen ist. So, und dann sagt die Mutter weiter, lass ihn rufen. Und Daniel, als er damals an den Königshof kam, vor vielen, vielen Jahren, im Alter von 14, 15, 17, 18 Jahren, wissen wir nicht genau, wurde sein Name umbenannt. Er heißt eigentlich Daniel. Nebukadnezar gab ihm den Namen Belshazzar. Daniel heißt, Gott ist mein Retter oder Richter. Gott ist mein Richter. Und was Belshazzar heißt, weiß man nicht genau. Es war wahrscheinlich ein Bittgebet an den König, den babylonischen König Bel. So, und die Mutter sagt über Daniel, sein Name ist Daniel, dein Großvater nannte ihn Belshazzar. Das heißt, und das, ich meine, das, so wird es nicht gewesen sein, aber sein Name, also Daniel hörte auf den Namen Daniel, sein Großvater hatte ihn Belshazzar genannt. Und dann stelle ich mir so vor, Belshazzar ruft, also Belshazzar, und Daniel pruscht so weiter rum und so, wie heißt ich? Okay, du heißt Daniel, komm mal her, ja. Also Daniel hat diese fremde Bezeichnung, das, wo er reingepresst werden sollte, nie angenommen. Er ist Daniel geblieben, er ist seiner Abstammung treu geblieben, obwohl er in einem System diente, was Lichtjahre weit entfernt war von Gott oder von dem, was Gott sich an Werten vorgestellt hat. Dieser Mann, sagt dann die Mutter, besitzt außergewöhnliche Weisheit, er kann Träume deuten, er löst jedes Rätsel und wird mit den größten Schwierigkeiten fertig, er soll dir die Schrift deuten. Belshazzar verspricht Daniel die Belohnung, dritter Mann zu werden, Haufen Kleider und so weiter. Und Daniel kommt dann zu diesem Kronprinz und du merkst bei Daniel, also Daniel war wirklich richtig sauer auf Belshazzar und er sagt das ein bisschen freundlicher, aber letztlich schon sehr direkt nach dem Motto, König Belshazzar, deine Belohnung steckst du dir irgendwo hin, gib sie irgendwem, ich bin daran nicht interessiert, aber ich mache mir Gedanken um dich. Und deswegen will ich dir die Schrift deuten und ich will dir auch sagen, wie du dich verhalten musst, damit du in Gottes Augen wieder gerecht bist. Also Daniel, dem lag wirklich was an diesem jungen Kronprinzen, obwohl er so völlig abstruse Dinge dort getan hat. Und deutet diese Schrift an der Wand und er hofft dadurch vielleicht, dass Belshazzar zur Einsicht kommt. Nur es wird beschrieben, dass in derselben Nacht der König Belshazzar noch von Feinden besiegt und auch umgebracht wird, weil er sich unter Gott nicht gebeugt hat, weil er nicht demütig gewesen ist und diesen Rat von Daniel nicht angenommen hat. Und so kommt es, dass Daniel unter dem dritten König mittlerweile dient, nämlich dem König Darius, ein chaldäischer König. Und wie gesagt, da war Daniel dann schon wirklich im richtig fortgeschrittenen Alter. Wenn ich jetzt bei uns in der In Christo wäre, dann würde ich zum Ehepaar Müller gehen und sagen, hier, die sind um die 80 Jahre alt, so alt war Daniel. Mache ich hier jetzt nicht, ich weiß ja nicht, das ist ein bisschen schlecht, immer zu fragen, wie alt bist du denn? Ach, schon 80. Aber genau, Daniel in der Löwengrube war richtig alt. Also der musste da fast wahrscheinlich mit dem Rollator reingefahren werden oder sowas. Ja, das war jetzt nicht irgendwie, manchmal sieht man ja so Bilder, wo man denkt, boah, Daniel in der Löwengrube, so stramm und jung und so, war es nicht. Also er war richtig alt. Daniel war am Ende seines Lebens angekommen, als er in die Löwengrube geworfen wurde. Und das Ding mit der Löwengrube, das war, will ich jetzt nur ganz kurz erzählen. Also letztlich wurde Darius, der König, wurde von seinen Beratern, muss man schon sagen, aufs Kreuz gelegt und gelingt, so dass er letztlich keine andere Möglichkeit mehr hatte, als Daniel in diese Löwengrube zu werfen, obwohl Darius es nicht wollte. Und er sagt dann auch noch, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, ich habe einen ganz dummen Befehl erlassen, ich habe ein ganz dummes Gesetz erlassen, Daniel, tut mir leid, aber ich kann da nicht drüber hinweg. Und schweren Herzens wirft der König Darius Daniel, lässt ihn in die Löwengrube werfen, sagt aber noch, Daniel, dein Gott, dem du unaufhörlich dienst, er möge dich retten. Und dann ist Daniel diese Nacht in der Löwengrube, die Löwen völlig ausgehungert. Aber wie durch ein Wunder überlebt Daniel. Am nächsten Morgen rennt Darius zu der Löwengrube hin, um herauszufinden, wie es Daniel geht. Und jetzt stell dir mal vor, du bist vielleicht auf deiner Arbeit von deinem Chef oder Vorgesetzten oder wem auch immer völlig ungerecht behandelt worden. Und du fühlst dich so, als wenn dich jemand in eine Löwengrube geworfen hätte. So schlimm ist es wahrscheinlich nicht. Aber du fühlst dich irgendwie, als wenn du völlig zu Unrecht für irgendetwas angegriffen wirst oder eine Strafe aussitzen musst, obwohl du es nicht verdient hast. Und du hast allen Grund, auf deinen Chef, auf deinen Vorgesetzten richtig ärgerlich zu sein, richtig sauer, richtig stinkig zu sein. Und Darius kommt also an diese Löwengrube und er ruft runter, Daniel, wie geht's dir? Und das Erste, was Daniel sagt, ist was? Lang lebe der König. Und ich meine, das war so ein bisschen eine Begrüßungsformel damals, aber ganz im Ernst. Ich finde, aus Daniels Mund, das klingt wie ein ernst gemeinter Segen. Lang lebe der König. Er hat gesegnet, obwohl er allen Grund gehabt hätte, auf Darius aber auch so richtig sauer zu sein. Und dass Daniel, wenn er sauer war, auch auf den König, dass er das zum Ausdruck bringen konnte, haben wir gesehen. Der Daniel, der war 70, 80 Jahre alt, der musste keinem mehr was vormachen. Aber er hat Darius, obwohl Darius was völlig Blödes gemacht hat, was total bescheuert ist, was Darius auch unglaublich leid hat, Daniel hat sich nicht beschwert, er hat einfach gesegnet. Und auch das will ich uns, mich und auch dich fragen, bist du ein Nörgler oder ein Segner? Und ich weiß, dass ich habe ja nur 20 Minuten eigentlich Zeit, deswegen... Ich weiß, es gibt auch immer, man muss auch mal Kritik anbringen können und das weiß ich alles. Ich bin völlig ausgewogen, Leute, glaubt mir. Also und trotzdem will ich es mal so auf den Punkt bringen. Also wir sind nicht zum Nörgeln und zum Meckern berufen als Kinder Gottes. Egal, wo du bist. Egal, wie blöd dein Abteilungsleiter ist, egal, wie blöd dein Lehrer ist, dein Professor oder deine Arbeitskollegen. Wir sind nicht zum Meckern und Nörgeln berufen. Wir sind zum Segen und zum Segnen berufen. Daniel hat es gemacht. Obwohl er allen Grund gehabt hätte, sich zu beschweren und anders zu sein. Aber nein, er ist Gott treu geblieben. Er hat gesagt, überall, wo ich bin, will ich mein Bestes geben, dort, wo Gott mich hineingestellt hat. Es gibt einen Satz, der steht so nicht in der Bibel, aber den habt ihr bestimmt schon mal gehört. Der lässt sich zusammenfassen aus einigen Bibelversen, die Jesus gesagt hat. Nämlich, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und bei Daniel sehen wir das. Also er war wirklich sowas von komplett in der Welt, dass man von außen ihn nicht mehr wahrgenommen hat als jemanden, oder er sagt so, Daniel war kein Systemverweigerer oder kein Boykottierer. Wir erinnern uns an seine Visitenkarte, ja? Oberster aller Sterndeuter, Magier, der hat den ganzen Laden geleitet, ja? Die ganzen Magier, Geisterbeschwörer, er war der Leiter von dieser Crew. So. Also er war komplett in der Welt. Und trotzdem war er sowas von nicht von der Welt damals, sondern er hat gesagt, ich glaube an den Gott Israels und ich lasse mir keinen fremden Namen aufdrücken. Und ich sage das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, egal in welchen Umständen ich bin. Und manchmal glaube ich, dass vielleicht ein Problem ist, dass wir, und der Satz, der jetzt kommt, der ist ein bisschen kompliziert, aber hört mich trotzdem, wir sind, manchmal denke ich, wir sind zu wenig in der Welt und gleichzeitig zu wenig nicht von dieser Welt. Also, ja, zu wenig in der Welt, wir sind zu wenig drin. Wir geben uns auch zu wenig mit Herzblut rein, dort, wo wir hingestellt sind. An dem Ort, wo du arbeitest, wo du lebst, wo du studierst, in deiner Nachbarschaft. Wir geben uns zu wenig rein. Und sind die Menschen dort zu wenig wichtig? Daniel waren die Leute damals unglaublich wichtig. Lang lebe der König. Aber gleichzeitig sind wir zu wenig nicht von dieser Welt. Zu wenig, dass wir uns unterscheiden, indem wir alle anderen um uns herum sind. Alle Arbeitskollegen meckern und ich meckere mit. Das ist nicht so, wie Gott es sich vorgestellt hat. Das ist nicht Reich Gottes hineinbringen. Daniel hat beides gemacht. Er war komplett in der Welt, aber er war eben gleichzeitig nicht von dieser Welt und hat dadurch Reich Gottes in dieses gottlose System hineingebracht und hat drei Königen gedient. Und das ist mein Wunsch für mich, für mein Leben. Und ich predige mir genauso wie euch oder wie uns allen, dass wir den Einflussbereich, den Gott uns gegeben hat, dass wir den nutzen in der Kraft Gottes, dass wir Menschen segnen, die Gott in unser Feld hineingestellt hat und die Gaben und Fähigkeiten, die er uns gegeben hat, 100% dort einbringen, wo Gott uns hingestellt hat und so unseren Alltag, egal wo er ist, zum Ort unserer Berufung machen können. Amen.